Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um das Thema Hier ist mein Knecht. Der universale Aspekt von Jesaja 40 bis 55, also Deutero-Jesaja, zeigt sich in den tiefgründigsten wie auch geheimnisvollsten Abschnitten, den sogenannten Liedern vom Gottesknecht. Es sind insgesamt vier: Jesaja 42, 1 bis 4, Jesaja 49, 1 bis 6, Jesaja 50, 4 bis 9 und Jesaja 52, 13 bis 53, 12. Diese Texte bilden einen Höhepunkt innerhalb der hebräischen Schriften, daher überrascht es nicht, dass sie so viele Fragen und Probleme aufwerfen. Die erste Schwierigkeit betrifft ihre Existenz an sich. Haben wir das Recht, von vier Liedern zu sprechen, die eine Einheit bilden, oder müssen wir jedes für sich in seinem spezifischen Kontext sehen? Beide Meinungen wurden geäußert. Dabei lässt sich kaum leugnen, dass diese vier Abschnitte ihre eigenen Merkmale haben, die sie vom Rest der Kapitel 40 bis 55 unterscheiden. Das Wort Knecht zum Beispiel, das in den übrigen Kapiteln fast ausschließlich auf Israel Jakob angewandt wird, bezieht sich hier auf eine Gestalt, deren Identität rätselhaft bleibt. Die Erwähnung Israels in Jesaja 49,3 macht die Sache nur noch komplizierter und die nicht einfach mit der Nation Israel als solcher identifiziert werden kann. Ein weiteres Problem betrifft den Verfasser dieser Stücke. Manche nehmen an, Deutero-Jesaja selbst habe sie geschrieben, entweder zur gleichen Zeit wie den Rest des Buches oder später, als er, wie die Propheten so häufig, vermutlich enttäuscht und verzweifelt war. Die Lieder würden dann eine Vergeistigung seiner Botschaft darstellen. Andere betrachten sie als das Werk seiner Jünger, Trito-Jesaja, also der nach dem zweiten Jesaja, die über das Schicksal ihres Meisters meditierten, was besonders durch das vierte Lied angesagt wird. Kommen wir zu der Frage, die die meiste Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich die Identität des Knechtes. Ist er ein Kollektiv, das ganze Israel, ein treuer Rest oder eine Einzelperson? Wenn letzteres zutrifft, ist er dann König oder Prophet, Jude oder Nichtjude, gar Kyros, ein Mann in Vergangenheit, Mose, Jeremia, Josia, Gegenwart, Deutero-Jesaja selbst oder Serubabel oder Zukunft? All diese Interpretationen sind vorgelegt worden. Aber da von uns nicht verlangt wird, dass wir uns auf eine einzige beschränken, gibt es eine Unzahl von Möglichkeiten. Im Augenblick können wir nicht mehr tun, als diese Punkte im Vorübergehen zu erwähnen. Und doch wollen wir eine Bemerkung riskieren, die der Vereinfachung dient, wenn wir an diese Texte herangehen. In der wissenschaftlichen Literatur hat man oft den Eindruck, der in diesen Abschnitten beschriebene Knecht sei eine unbekannte Größe, wie in einer mathematischen Gleichung, die man zu lösen versucht, während die verschiedenen Identitäten, Mose, Israel und so weiter, verschiedene Lösungsmöglichkeiten darstellen. Aber müsste man nicht zutreffender das Bild umdrehen und den Knecht, zumindest in der Sicht des Propheten, als feststehende Größe betrachten, als Wort von Gott, das die verschiedenen historischen Gestalten in dem Maß erhält, in dem ihre Existenz mit der Bestimmung des Menschen durch Gott übereinstimmt? Mit anderen Worten, können wir in den Liedern nicht eine authentische und inspirierte theologische Aussage sehen, die die Frage zu beantworten sucht, was bedeutet es, von Gott erwählt zu sein? Welche sind die Kennzeichen des oder der Menschen, die mit ihrem ganzen Wesen auf den Bund mit Gott eingehen, durch den er sie ruft und formt? Selbstverständlich spielt in diesem theologischen Denken das vergangene und gegenwärtige Leben des Gottesvolkes, besonders hinsichtlich seiner berühmtesten Vertreter, eine große Rolle. Theologie ist eigentlich niemals nur ein intellektuelles Gebäude, das im Elfenbeinturm weit weg vom Leben gewöhnlicher Menschen ausgearbeitet wird, sondern Theologie betrachtet die reale Wirklichkeit mit den Augen des Glaubens und versucht, das Wort zu erkennen, das Gott durch sie vermitteln möchte. Wenn wir diese Texte so lesen, dann relativieren sich einige anfangs erwähnte Probleme. Jetzt kann man verstehen, warum die Gestalt des Knechtes die Eigenschaften bestimmter Personen oder Klassen von Menschen annimmt, ohne einfach mit ihnen gleichgesetzt zu werden. Wenn wir etwa die Deutung anschauen, die im Knecht ein ideales Israel sieht, dann ist uns klar, dass dieses Ideal nicht einem menschlichen Idealismus entspringt, für immer eine Abstraktion bleiben müsste. Im Gegenteil, die Gestalt des Knechtes leitet sich aus einer durch den Geist Gottes verwandelten Schau ab. Der Geist Gottes ist es, der auf unsere armseligen, unzulänglichen Versuche der Gotteserkenntnis ein kraftvolles und gütiges Licht wirft, sodass der Glaube in ihnen eine gottgemäße Antwort sieht. Wenn also Christen in dem Knecht eine erstaunliche Übereinstimmung mit Jesus Christus sehen, dann ist das kein Zufall, denn in ihm erkennt der Glaube das fleischgewordene Wort. Wie ein Künstler konnte Deutero-Jesaja mit seinem Gottesknecht nur die Skizze für einen Idealtypus liefern, in welchem Gott sein vollkommenes und ersehntes Gegenüber findet. Betrachten wir nun kurz die Gottesknechtslieder, um die Schilderung jenes Gegenübers zu sehen, das Gott sich wünscht. Im ersten Lied, Jesaja 42, 1-4, stellt Gott seinen Knecht als einen vor, der prophetische und vor allem königliche Züge trägt. Mit dem Geist, dem Atem Gottes begabt, soll er allen Völkern die neue Ordnung bewusst machen, die Gott gegenwärtig in der Welt aufrichtet. Das ist zumal für Deutero-Jesaja nicht besonders neu. Aber die Art und Weise, wie der Knecht seine Aufgabe erfüllt, muss die Zeitgenossen des Propheten wirklich überrascht haben, da er sie mit außerordentlicher Empfindsamkeit und Zurückhaltung durchführt. Anstatt mit lauter Stimme in der Manier eines orientalischen Herrschers, eventuell Kyros, seine Erlasse zu verkünden, zieht der Knecht den Weg der Selbstentäußerung vor, um nicht vollends zu zerstören, was ohnehin schon am Schwanken ist. Für ihn ist ein Leben in Beharrlichkeit und Treue unendlich viel wichtiger als kurzlebige, spektakuläre Siege. In einer Weissagung im Anschluss an das erste Lied wird die universale Berufung des Gottesknechtes begründet. Seine Aufgabe ist das Werk der Befreiung. Gott braucht ihn, um seinem Volk, wie auch der ganzen menschlichen Familie, wörtlich das Licht für die Völker, die Fülle des Lebens zu geben. So heißt es im Anschluss an dieses erste Lied: Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Gefängnis zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Im zweiten und dritten Lied, Jesaja 49 und Jesaja 50, erklärt der Knecht selbst seine Berufung. Gott erwählte ihn schon vor seiner Geburt und gab ihm alles, was er für seine Aufgabe braucht, indem er ihn mit seinem Wort ausrüstete. Und doch wird der Knecht ein Opfer der Enttäuschung. Ich sagte aber, vergeblich habe ich mich bemüht, habe meine Kraft umsonst und nutzlos vertan. Jesaja 49, 4. Dieser subjektive Eindruck hat jedoch nichts mit dem wirklichen Stand der Dinge zu tun. Denn Gott weitet am Ende des Liedes die Berufung des Knechtes aus und sagt, ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Im folgenden Lied erfahren wir, warum der Knecht entmutigt war. Er wird verfolgt, aber er reagiert überraschenderweise nicht mit Gegengewalt. Er weiß um seine Unschuld und nimmt doch die Demütigung hin, im Vertrauen darauf, dass Gott ihn schließlich rechtfertigt. Diese beiden Gedichte sind auf ihre Art eine Wiederholung dessen, was der Prophet Jeremia von einem durch Leiden gekennzeichneten Leben bezeugt hat, das selbst zur Botschaft Gottes wird. Aber dies ist ein idealer Jeremia ohne Ruf nach Vergeltung und ohne den durch seine Wunden verursachten Rückzug nach innen. Wir müssen uns auch fragen, ob nicht das Leben Deutero-Jesajas selbst irgendetwas mit der in diesen Liedern geschilderten Gestalt zu tun hat. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass auch er bei den Juden auf Widerstand stieß, die entweder demoralisiert oder aber in ihrem neuen Leben in Babylon zu bequem geworden waren. Leute, die ganz und gar nicht bereit waren, sich auf das verrückte Abenteuer einzulassen, das er ihnen vorschlug. Es ist jedenfalls leicht vorstellbar, dass der Prophet nur vor dem Hintergrund selbsterfahrenen Leidens solche Worte schreiben konnte. Leider bietet uns die Bibel keine biografischen Informationen zur Befriedigung unserer Neugier an. Das waren die Ausführungen von Frère John zu den Gottesknechtsliedern bzw. der Gestalt, der besonderen Gestalt des Knechtes im zweiten Jesaja. In der nächsten Episode geht es um das vierte Gottesknechtslied, das einen sehr starken Nachhall gehabt hat im christlichen Glauben und nach wie vor hat. Er überschreibt diese Episode mit eine Hymne über Tod und Leben. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.